Er war Krieger und Mystiker, Sünder und Heiliger, Fuchs und Hase, ritterlich, unbarmherzig, weniger als ein Gott, aber mehr als ein Mensch. Die Motive, die Muad'Dib antrieben, kann man anhand gewöhnlicher Kriterien nicht messen. Im Moment seines Triumphs sah er, dass man den Tod für ihn vorbereitet hatte und nahm den Verrat dennoch hin. Tat er dies, weil er es als gerecht empfand? Wessen Gerechtigkeit war es denn, der er sich unterwarf? Man soll sich daran erinnern, dass wir von Muad'Dib sprechen, von jenem Mann, der aus den Häuten seiner Gegner Trommelfelle machen ließ und der die Verpflichtungen seiner herzoglichen Abstammung mit einer Handbewegung beiseite wischte und alles auf den folgenden Satz reduzierte: Ich bin der Kwisatz Haderach. Das ist Legitimation genug. Aus Arrakis erwacht von Prinzessin Irulan.
Am Abend nach seinem Sieg kehrte Paul Muad'Dib, eskortiert von seinen Leuten nach Arrakeen, in die alte Residenzstadt der Atreides zurück. Das Gebäude, das sie kurz nach ihrer Ankunft auf dem Wüstenplaneten bezogen hatten, stand noch. Es war unversehrt und befand sich noch im gleichen Zustand, in das Rabban es nach dem Anschlag auf Herzog Leto hatte bringen lassen. Es hatte einige Plünderungsversuche durch die Stadtbevölkerung gegeben, aber bis auf einige Bilder aus der Haupthalle schien nichts beschädigt worden zu sein. Paul durchquerte die Halle, während Stilgar und Gurney Halleck neben ihm hergingen. Überall wimmelte es von seinen Leuten, und ein Kommandotrupp war bereits damit beschäftigt, die einzelnen Räume nach versteckten Fallen abzusuchen.
»Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich mit deinem Vater zum ersten Mal hier war«, sagte Gurney und musterte die Umgebung. »Schon damals hat es mir nicht gefallen. Jede einzelne unserer Höhlen würde sicherer sein.« »Das ist ein wahres Fremenwort«, stimmte Stilgar ihm zu und bemerkte das kalte Lächeln auf den Lippen Muad'Dibs. »Du bist wirklich entschlossen, hier wieder zu leben, Muad'Dib?«
»Dieser Ort ist zu einem Symbol geworden«, erwiderte Paul. »Rabban hat hier gelebt. Dadurch, dass ich sein Haus übernehme, erfahren die Leute, dass ich auch seine Macht in meine Hände genommen habe. Schickt Männer durch das Haus, aber sie sollen nichts berühren. Ich will nur wissen, ob alle Harkonnenspitzel verschwunden sind und ob man keine Spielzeuge hier zurückgelassen hat.«
»Wie du meinst«,
sagte Stilgar leicht unwillig und ging hinaus, um die Durchsuchung zu überwachen. Kommunikanten strebten an ihnen vorbei. Sie trugen Ausrüstungsgegenstände, die sie neben dem gigantischen Kamin aufstellten. Überall machten sich die Fedaiken breit. Die Männer murmelten und warfen misstrauische Blicke um sich. Dieses Haus war zu lange ein Symbol der Unterdrückung für die Leute gewesen, als dass sie sich jetzt so ohne weiteres in ihm wohlfühlen konnten. »Eine Eskorte soll meine Mutter und Shani holen«, wies Paul Gurney an. »Weiß sie überhaupt schon, was mit unserem Kind geschehen ist?«
»Man hat ihr die Nachricht überbracht, Mylord.«
»Sind die Bringer wieder aus dem Becken verschwunden?«
»Ja, Mylord. Der Sturm ist fast vorbei.«
»Hat er viel Schaden angerichtet?« fragte Paul.
»Nichts, was man mit Geld nicht wiederherstellen könnte, Mylord«, sagte Gurney. »Ausgenommen der Menschenleben.«
Paul war nicht bei der Sache. Seine ganze Aufmerksamkeit galt plötzlich wieder seinem inneren Auge und den Abgründen, die sich auf dem Zeitpfad vor ihm auftaten. Welchen Weg er auch beschreiten würde, ein jeder führte unausweichlich in den Dschihad, den er zu vermeiden wünschte. Er seufzte, durchquerte die Halle und sah einen Stuhl, der gegen die Wand gelehnt stand. Sein Vater hatte auf ihm gesessen, aber das erschien ihm jetzt nicht mehr wichtig. Es war ein Gebrauchsgegenstand. Paul setzte sich, zog die Robe über die Beine und löste die Riemen seines Destillanzuges im Nacken.
»Der Imperator hält sich noch immer im Wrack seines Sternschiffs verschanzt«, bemerkte Gurney.
»Vorläufig soll er da auch nicht heraus«, erwiderte Paul. »Habt ihr die Harkonnen schon gefunden?«
»Man ist immer noch dabei, die Gefallenen zu untersuchen.«
»Haben die Schiffe, die Arrakis umkreisen, schon geantwortet?« Paul deutete an die Decke.
»Bisher noch nicht, Mylord.«
Paul stieß einen Seufzer aus und lehnte sich in den Stuhl zurück. Plötzlich sagte er: »Bringe mir einen Gefangenen Sadaukar. Wir werden unserem Imperator eine Nachricht zukommen lassen. Es wird Zeit zum Verhandeln.
Jawohl, Milord.
Gurney ging und gab einem Fideikin zu verstehen, solange seine Position neben Paul einzunehmen. Gurney, sagte Paul, bevor er verschwand. Seit wir wieder zusammen sind, habe ich mich gefragt, ob du nicht für einen Tag wie den heutigen ein Sprichwort vorbereitet hast. Gurney blieb stehen, räusperte sich und schluckte. Plötzlich grinste er.
»Wie Sie wünschen, Milord.«
Er machte eine Pause und sagte dann,
»Und der Tag des Sieges wurde zu einem Tag des Klagens für die Menschen, denn sie erfuhren, dass der Sohn des Königs nicht mehr unter den Lebenden war.«
Paul schloss die Augen und versuchte, die Traurigkeit aus seinem Herzen zu vertreiben, so wie er es einst beim Tod seines Vaters getan hatte. Es war jetzt wichtiger, über die Entdeckungen des heutigen Tages nachzudenken. Die Zukünfte, die sich ihm aufdrängten, und die unerwartete Gegenwart Alias, die er spürte. Innerhalb all seiner Wahrnehmungen war dies die seltsamste. »Ich habe in der Zukunft einige Worte für dich hinterlassen«, hatte sie zu ihm gesagt. »Auch wenn du dazu nicht in der Lage bist, Bruder, halte ich es für ein interessantes Spiel. Und, oh ja, ich habe unseren Großvater umgebracht, den alten Baron. Er hatte keine großen Schmerzen zu erleiden gehabt.«
Stille. Pauls Zeitsinn spürte, wie sie sich wieder zurückzog.
»Muad'Dib.«
Paul öffnete die Augen und sah über sich Stilgars schwarzbärtiges Gesicht. Seine dunklen Augen leuchteten kämpferisch.
»Ihr habt den Leichnam des alten Barons gefunden«, sagte Paul.
Stilgar starrte ihn überrascht an.
»Woher weißt du das?«
flüsterte er erschreckt.
»Wir haben die Leiche gerade erst unter dem großen Metallzelt gefunden«,